Wir steigen wieder ein. Ich habe jetzt mal ein anderes Bild mal euch gegeben, diesen Puzzleteile. Wir sind bei Thyatira, die sagt, der haben wir uns angeschaut, jetzt sind wir bei dem, ich kenne deine, aber ich habe gegen dich. So, da sind wir gerade. Und dass aus Toleranz Akzeptanz geworden ist, habe ich euch versucht aufzuzeigen. Was wir in Thyatira haben, sind die Folgen der Lehre, der falschen Lehrer in Pergamon von Nikolaiten. Das heißt, das, was in Pergamon war, so toleriert wurde, zeigt sich jetzt in Thyatira als Auswirkung. Das heißt, es geht einfach einen Schritt weiter. Und was ich aber auf was ich noch euch aufmerksam machen möchte, der Teufel, der Satan, der hinter all dem steckt, und das habe ich versucht, euch auch vorhin deutlich zu machen, überall taucht er auf. Das heißt, hinter all dem, was Menschen tun, steckt eine geistliche Welt. Das müssen wir einfach dürfen wir nicht vergessen. Und darum haben wir auch hinter uns eine geistliche Welt, was wiederum schön ist. Ja? So, der Satan versucht, meine Jesu auf vielfältige Art und Weise zum Fall zu bringen. Er hasst sie und er hasst Jesus, er hasst Gott und hasst all die, die ihm nachfolgen. Und von daher sucht er verschiedene Wege zu tun. Ein Weg ist, den er zum Beispiel in Smyrna verfolgt hat. Und dieser Weg war, er hat sie körperlich verfolgt. Das war eine äußere Verfolgung. Bis dahin, dass sie in die Gefängnisse geworfen waren und wie in Jesus glauben, buchstäblich starben. Das ist die äußere Art. Und die auf diese Art und Weise verfolgt die Gemeinde Jesu immer noch, richtig? Gleich wird's ruhig, kein Problem. Auf diese Art und Weise verfolgt die Gemeinde immer noch. Wenn wir aber glauben, dass es nur diese eine Art und Weise, wie es ist, dann ist es einfach kurzsichtig und gefährlich. Und wenn wir glauben, dass wenn wir gerade keine Verfolgung haben, uns gut geht. Und ich sage, die gefährlichere Verfolgung aber ist nicht die äußere, sondern die innere. Es gibt eine zweite Strategie und ich glaube sogar, dass er die erste macht, um von der zweiten abzulenken. Die zweite ist, dass er die Gemeinde innerlich durch die falschen Lehrer und durch die falschen Propheten und Prophetinnen zerstört, durch eine falsche Lehre. Und das ist weitreichender als das, was wir sonst haben. Darum haben wir auch so viel, was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat. Ich glaube, dass die äußere Verfolgung sehr schnell Spreu vom Weizen trennt, aber die sehr, sehr fest die Gemeinde macht. Und es ist bewiesen, dass die Gemeinde unter Verfolgung am schnellsten wächst. Dass sie am engsten zusammenrückt. Dass sie am intensivsten, das weiß er auch. Aber das lenkt ab und das lenkt ab, nämlich dann ist man permanent nach außen konzentriert und sucht sich da zu wehren. Aber man merkt nicht, wie er von innen. Paulus sagt, ich weiß, dass nach meinem Abscheiden reisende Wölfe zu euch kommen werden, falsche Brüder von euch aufstehen werden und viele wegführen werden. Paulus sagt, ich weiß es. Die Verfolgung wird nicht von außen sein, die Anfechtungen, die Angriffe, die werden eben auch von innen sein. Und das ist hier, was uns hier beschrieben wird. Also, welche zwei Gefahren sind da? Schaut mal, wer waren die Feinde der äußerlichen Verfolgung in der Gemeinde Smyrna? Was sagt, nicht wer stand dahinter, dahinter verstehen wir, das steht der Satan. Was hat er gebraucht, um die Gemeinde von außen zu verfolgen? Vers 9. Guckt mal in Kapitel 2, Vers 9, wer entdeckt das? Bedrängnisse, durch wen kamen die Bedrängnisse? Durch Juden. Welche Verfolgung war das? Eine religiöse. Das war ein religiöser Kampf. Und nach wie vor, oder selbst durch die Kirche werden die Gläubigen in dieser Weise, nicht nur von Juden. Ja? Die Geschichte, dieses Fass machen wir nicht auf, aber das heißt, hier fand eine äußerliche, und zwar eine religiöse, ein religiöser Angriff auf die Gemeinde. Und der findet immer nach wie vor statt. Aber es gibt eine zweite Art, wie die Gemeinde angegriffen wird. Und zwar nicht religiös, sondern säkular. Nicht Religiosität, sondern Säkularität. Diese zwei Dinge. Und jetzt sage ich, warum ich glaube, dass wir heute mehr diesem ausgesetzt sind. Ich bin mir sicher, auch unser Kampf ist in mancherlei Weise ein Kampf gegen Werkegerechtigkeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten verstanden haben, Allahs Glauben nicht aus Werken. Dass wir in manchen Bereichen in eine Werkegerechtigkeit reinrutschen. Ja, und da müssen wir immer wieder daran erinnert werden, überführen, korrigieren, ausrichten. Gut, keine Werke glauben. Aber es steht ziemlich fest, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Jesus unser Erlöser ist. In vielen Dingen ist es fest. Aber wisst ihr, wo die Gemeinde absolut unaufmerksam ist? Im Bereich der Säkularität. Wir leben in dieser Welt, wir sind ein Teil dieser Welt und die Prinzipien dieser Welt sind unsere Prinzipien. Um was geht's? Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Was ist das Sinn des Lebens? Ja, im Himmel zu sein. Man beginnt in dieser Welt zu atmen. Man beginnt Dinge zu tun. Man geht auf die Arbeit. Keine Ahnung. Und um was dreht sich? Geld, Hab und Gut, mich, Wohlstand anziehen, mein Recht, meine Stellung. Ich komme zu kurz. Wie komme ich nicht zum Kurz? Wo muss ich überall dabei sein, dass ich nicht zu kurz komme? Was für Beziehungen brauche ich? Welche Beziehungen? Wir sind mittendrin in diesen Dingen. Und man stellt sich so stark gegen die Angriffe und da ist man gefeit und man weiß Bescheid und wird da. Aber da ist man so naiv. Und da schleicht sich eine Prophetin ein und bringt eine Lehre und die vielleicht sogar noch so lehrt und sagt: Hey, du bist was wert. Es ist wichtig, dass du dich annimmst, wie du bist. Du kannst es schaffen. Gott kann dir helfen, aber du kannst es schaffen. Und da kommt ein psychologisches Evangelium hinein, ein Selbstwertevangelium, ein Du bist Wertevangelium, ein Dir steht etwas zu Evangelium, ein Wohlstandsevangelium, wie wir sie auch nennen wollen. Die Kirche ist überlaufen von solchen Prophetinnen. Die lehren, wie man den Alltag bewältigt und wie wir diese Welt uns zu Nutzen machen können, damit wir Erfolg haben können. Und es gibt von extremst bis sehr subtil und schwer zu erkennbar. Weil auch da die Bibel benutzt wird, weil da auch man sich als Prophet ausruft, weil man da auch sagt, ich komme im Namen des Herrn. Und glaubt mir, heute ist voll davon. Und ich glaube, dass nicht ohne Grund Jesus diese Lehre mit einer Prophetin identifiziert. Ich will jetzt nicht böse sein, aber er meinte nicht Joyce Meyer. Nein, das meinte er nicht. Eine Frau. Isabel ist nicht ist Joyce Meyer. So viel Entwarnung euch. Aber dass sie Prophetin nennt, damit habe ich ein Problem. Und dass sie selbst sagt, dass Gott sie berufen hat. Was sagt die Schrift? Wir fangen da an. Was sagt die Schrift darüber? Warum? Also, ich will es so rum versuchen, euch auf diesen Weg zu bringen. Erstens, ich weiß, dass gerade im Kontext unserer Gemeinden und Kirchen und dieser Bewegung, die mir wieder präsent so erscheint, obwohl ich höre, das war nie anders, dass diese Frauenfrage im Lehramt so wichtig ist, und durch die Bank irgendwie die Kommentatoren und die Ausleger Angst haben, sich jetzt auch darauf es zuzugeben, dass hier eine Frau ein Lehramt an sich gerissen hat. Denn hier heißt eine Prophetin, wie sich selbst eine Prophetin nennt. Und meine Knechte, was macht sie? Womit hat Jesus ein Problem? Lehrt. Ja, habe ich nicht mehr da. Sie lehrt sie. Sie lehrt meine Knechte. Jesus sagt, damit habe ich ein Problem. Sie nennt sich selbst eine Prophetin, sie lehrt sie und was tut sie? Sie verführt sie. Durch was verführt sie sie? Durch diese Lehre. Und was sie lehrt ist, eine Unzucht zu treiben und Götzendienst. Was auch immer das bedeutet, müssen wir uns anschauen. Glaubt mir, wir können nicht sagen, oh gut, ich esse in keinem Tempel Götzenopferfleisch. Und ich gehe auch nicht zu einer Hure. Alles klar, das trifft mich nicht. Gut, dass ich Isabel nicht kenne. Ich möchte euch zeigen, dass diese Isabel eine Repräsentantin oder eine von der Hure Babels ist. Sie steht für das, was die Hure Babel repräsentiert. Und wisst ihr, was die Hure Babel ist? Die Welt. Und wenn man mit dieser Welt Unzucht treibt und Götzendienste betreibt, indem man sein Herz an diese Dinge hängt, und wenn man dieser Lehre folgt und sein Leben dementsprechend ausrichtet, dann begeht man Ehebruch mit Gott. Wenn man sich, wenn diese Lehre uns mehr an diese Welt und an diese Dinge und an dieses Irdische bindet, als an Gott bindet, dann entfremdet es uns von Gott. Wenn wir uns von diesen Dingen mehr erwarten als von Gott, wenn wir auf diese Dinge mehr setzen als auf Gott, wenn wir diese mehr Dinge mehr lieben als Gott, dann begehen wir Götzendienst beziehungsweise uns ein bisschen Hurerei. Versteht ihr, was ich meine? Die Spannung ist natürlich, wir leben noch in dieser Welt, keine Frage. Wir müssen irgendwie mit diesen Dingen klarkommen, keine Frage. Wir müssen wissen, wie das so schweigt, die Schrift nicht. Aber hier geht es nicht also wirklich, ich sage es nur um eine fleischliche Unzucht. Auch das ist schlecht, keine Frage. Das sage ich nur, ja, gut, das ist kein Problem. Nein, wenn das schon ein Problem war, aber hier geht es um geistliche Dinge. Hier werden, versteht ihr, Isabel, wann hat diese Frau gelebt, Isabel? Wer weiß das? Zu welcher Zeit, von welchem König? Ahab, okay, schon ein bisschen her, gell? Also es war nicht buchstäblich Isabel, die da war. Alles klar. Das heißt, hier müssen wir Isabel deuten. Verstehen, warum erwähnt Jesus Isabel? Genauso mit Hurerei und Götzendienst. Für was steht das? Was hat sie da wirklich getan? Um das kurz zusammenzufassen, hier schon vorab, weil wir da durcharbeiten werden. Diese Art der Lehre oder diese Art des Lebens ist, das ist, was ich sage, nach den Maßstäben dieser Welt zu leben. Nicht nach den Maßstäben des Reiches Gottes zu leben, sondern nach den Maßstäben dieser Welt. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Also, wie gehen wir weiter, dass es gut wird? So beginnen manche Ausleger, und weil sie ja nicht sagen wollen, dass eine Frau nicht lehren darf, das ist ja für sie keine Frage mehr, sondern die Frauen dürfen lehren. Also sagen sie, ja, das ist nicht eine Prophetin, sondern es ist bildlich für eine Gemeinde gemeint, so wie im 2. Johannesbrief schreibt Johannes und schreibt über du Herrin und deine Kinder. Kennt ihr diese Stelle? Also die Gemeinde ist ja nicht nur eine Frau, sondern besteht aus Männern und Frauen. Und die Kinder sind halt die Mitglieder dieser Gemeinde. So deuten sie es. Und sagen so, also ist hier um eine Frau. Mit diesem Rückschluss sagen sie, hier ist nicht das Problem die Frau. Also, sondern das ist repräsentiert eine Gemeinschaft. Und ihre Kinder sind Teil dieser Gemeinschaft. Und sonst haben sie sich dieser ganzen Thematik entzogen. Und die Frage, dass ein, darf ich mich nicht falsch, dass ein Weib Isabel hier lehrt, das ist jetzt das Problem. Aber das ist mit ein Problem. Und das ist jetzt das Thema der Toleranz oder Akzeptanz. Das ist unser Problem. Denn wenn wir sagen, die Schrift lehrt, und ich muss es euch zeigen, wer es nicht glaubt, ich werde es zeigen. Wenn die Schrift sagt, ich formuliere es so erstmal knallhart. Ich erlaube nicht, dass eine Frau lehrt, noch über einen Mann herrscht, sondern in aller Stille und Sittsamkeit. Lass doch mal das erstmal da stehen. Das ist, was die Schrift sagt. Wisst ihr, was steht? 1. Timotheus, Kapitel 2. Steht drin. Dass die Schrift sagt, und ich sage, nee, gilt nicht. Können wir nicht machen. Wenn wir so sagen, verliere ich, dann kommt ja niemand mehr zu mir, kann ich kein Seminar halten. Dann können wir keine Gemeinde bauen, weil die Leute, die halten uns für asozial, für fanatisch, Extremisten. Und dann tragen die noch Kopftücher, diesen Paschas alle, unterdrücken die Frauen und lassen sich nur bedienen. Die Frauen müssen dann nur kochen und was weiß ich für ein Bild wächst. Versteht ihr, was ich meine? Hinterwäldlerisch, Und sie haben nicht wirklich erkannt die Tiefen Satans. Nämlich, dass wir alle gleich sind. Und welches Recht nehme ich, mich über eine Frau zu stellen oder das der Frau abzusprechen, dass sie auch lehren kann? Versteht ihr, was ich meine? Und dann ist, da kommt gar nicht die Frage. Und da beginnt es, die Gemeinde das akzeptiert. Jetzt möchte ich euch von vornherein, jetzt müsste ich natürlich dieses Thema hin, gell? Werde ich kurz tun, weil ich gerade Videos dazu drehe und mir Zeit dafür nehme. Kommt alles online hoch. Ich werde ein paar Dinge einfach zusammenfassen. Jetzt müssen wir aber klarstellen, was ist, was die Schrift sagt. Und hier müssen wir uns drunter stellen, was Jesus sagt. Und ich glaube, dass diese Art der Akzeptanz eben dafür sorgt, was mit der nächsten Generation der Gemeinde passiert. Sie stirbt aus. Sie stirbt aus. Wir müssen darüber nachdenken und verstehen, was die Schrift dazu sagt. Hier reden wir nicht von Gleichwert. Ich behaupte nicht, dass eine Frau nicht lehren kann. Ich kenne einige Frauen, die 100-mal besser Lehrer wären als manche Männer, die predigen. Ich habe einige Literatur von Frauen und Auslegungen, wo ich alle Achtung. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass die fleißigeren Bibelleser die Frauen sind. Meine Erfahrung. Dass die treueren Nachfolger Frauen sind. Meine Erfahrung. Die treueren Beter Frauen sind. Meine Erfahrung. Dass die Schwächeren da die Männer sind. Aber wisst ihr, was Gott auserwählt hat? Jetzt verstehen wir Männer, warum. Nicht, weil wir besser sind. Nicht, weil wir intelligenter sind. Nicht, weil wir den Frauen was voraus haben. Im Gegenteil, weil wir das alles nicht haben. Damit sich niemand rühme. Es ist nicht die Wertfrage, nicht die Fähigkeitsfrage. Es bedeutet auch nicht, dass Frauen nicht lehren dürfen. Die Bibel sagt, die Frauen sind Lehrerinnen des Guten. Titus, Kapitel 2. Die Frauen haben einen Lehrauftrag, zeige ich euch. Welchen? Es geht um welchen, in welchem Kontext? Was ist die Aufgabe? Darf jedermann lehren? Frauen dürfen nicht lernen, Männer dürfen lernen. Alles klar, jetzt dürfen alle Männer lernen? Zurück. Nein, nicht alle Männer dürfen lernen. Das heißt, aber unter den Männern gibt es welche, die lernen dürfen, die nicht lernen dürfen. Was ist da? Ist das ungerecht? Sagt man dann, oh, wieso darfst du lernen, wieso ich nicht? Bist du mehr wert Mann als ich Mann? Versteht ihr, da muss die gleiche Diskussion da geführt werden. Aber wir verstehen nicht, jeder darf predigen und lehren, warum? Weil das was mit Berufung zu tun hat. Mit Platzanweisung. Leider missachten das viele in den Gemeinden und denken, jeder Mann darf lehren. Und jeder Mann soll lehren auch. Und dann hat man dementsprechend Nahrung von den Kanzeln. Dann predigen und lehren, nur weil sie Männer sind. Und vielleicht niemand anders halt dann sonst tut. Und dann quälen sie sich, bereiten irgendwelche Bibelarbeiten vor, holen sich auf Internet und halten sie, lesen sie vor. Das hat was mit Berufung zu tun. Aber wir greifen, wen Gott beruft, dann merken wir, das hat nichts in dem Berufenen, in dem der berufen wird, selbst zu tun, weil er sucht sich die Schwächsten aus. Ich bin froh über diese Voraussetzung. Ist so. Versteht ihr das? Wir reden hier nicht, wer ist besser, wer ist schlechter, wer hat mehr, wer hat mehr. Es ist nicht die Frage, aber auf dieser Ebene wird das vom Satan hier angeführt und die Debatte wird auf dieser Ebene geführt. Die wird nicht auf der Debatte, was ist Gottes Wille und was ist die Voraussetzung Gottes für Dienst. Es wird auf der Debatte geführt, was ist der Mensch und was ist die Voraussetzung dafür. Und die Voraussetzung ist Fähigkeit, Wert, Selbstwert, Humanismus. Es ist unfair und das ist fair, das ist fair, das ist unfair. Das ist die Ebene. Was ist gerecht und ungerecht? Es ist nicht gerecht. Das ist aber wäre gerecht. Wenn Gott diesen Maßstab anlegen würde, nach gerecht oder ungerecht, wer würde irgendetwas bekommen? Aber das ist die ganze Diskussion. Das ist Säkularismus. Und wir nehmen das in die Gemeinden mit hinein und hören auf diese falschen Propheten und leben dementsprechend, akzeptieren das und müssen die Folgen davon tragen. Ich habe das an mehreren Stellen gesagt, ich schätze Frauen, ich liebe meine, die anderen auch, aber auf eine Art und Weise halte sie, für mich sind sie oft so im Glauben, so viele Vorbilder im Glauben, wirklich, viele Vorbilder sind Frauen für mich im Glauben. Ich wäre der Letzte, der sie abwerten würde. Aber ich war auch der Letzte, der ihnen zusprechen würde, dass sie ein Lehramt in der Gemeinde haben dürfen. Warum? Weil es nicht mein Wille ist, sondern was der Herr sagt. Und ich zeige euch das in ein paar Minuten, warum ich das glaube. Bevor wir da weitergehen, müssen wir den ersten Punkt nehmen. Und zwar, dass sich eine Frau hier, in dem Isabel, nächstes Mal müssen wir uns diese Isabel anschauen. Und wenn wir sie kennenlernen, dann verstehen wir, wo das Problem ist. Dass eine Frau ein Recht sich zunimmt und zuspricht, das sie nicht hat. Und ganz genau weiß, wie sie das anwendet, um zu ihren Zielen zu kommen. Sie manipuliert, ebenfalls Ahab dann, wir werden das uns anschauen. Und letztendlich ist nicht der Ahab der König, sondern sie. Und sie macht das alles. Sie wird sagen, Ahab, geh schlafen, ich krieg's hin. Ich mach's schon. Wir gucken uns an, wie Gott mit Ahab dann redet. Und wie er mit Isabel redet. Was Ahab bekommt, was Isabel bekommt. Das ist höchst interessant. Wusstet ihr, dass dem Ahab vergeben worden war? Isabel aber nicht. Diesen bösesten König, den es gab. Wir gucken das an. Nicht jetzt! Zu Hause 1. Könige 16, 2. Könige 9. Zu Hause. Jetzt möchte ich euch kurz etwas zeigen. Ein paar Minuten habe ich, da ich euch in diese Thematik hinein. Ein paar Minuten, ich werde etwas anregen, was ich ganze Weihnachten hinüber, was mit euch machen darf. Geht mal mit dir zuerst Ausgangsstelle Timotheusbrief. 1. Timotheus Kapitel 2. Ich lese euch nur das kurz vor. Ich würde so gern, dass ihr diese Frage im Kontext von den Sendschreiben liest, im Kontext von Toleranz und Akzeptanz. Und dass wir diese Frage dahin. Wir können ja auch natürlich andere Themen aufgreifen, oder? Homosexualität, Gleichgeschlechtlichkeit der Ehe und all diese Dinge. Das sind ja all diese Fragen, die uns als Kirche ja und Gemeinden ja bewegen. Und wir uns ja positionieren müssen. Wie stehen wir dazu? Ja. Und wir bewegen uns in die ganzen Themen der Toleranz und Akzeptanz. Und was sagt die Schrift? Wie gehen wir damit um? Also Timotheusbrief, ich muss selbst noch schnell aufschlagen. 1. Timotheus Kapitel 2. Ich lese ab Vers 8, okay? Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn, ohne zweifelnde Überlegung. Also das Erste ist an die Männer gerichtet. Das heißt, wenn ihr betet, zweifelnde Überlegung und voller Zorn seid, braucht gar nicht beten, Gott hört nicht. Schon gravierend, gell, für uns Männer. Das heißt, darf ich euch sagen, wenn wir mit den Frauen falsch umgehen und dann im Streit vor Gott kommen, brauchen wir gar nicht anfangen zu. Hat Auswirkungen. Ja, aber gerecht. Vers 9. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken und nicht mit Haarflechten, Gold und Perlen und kostbaren Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zu Gott das Furcht bekennen, durch gute Werke. Okay? So, was ist die Einstellung der Frau? Oh, nie schminken. Keine Ohrringe tragen. Kein Haarflechten. Kommt bitte alle unordentlich, ungekämmt. Ja, es ist allein von der Logik her kann es nicht sein, dass Paulus nicht das Haare machen verbietet. Und dass die Vorbilder der Frauen, auch sie sich schmückten, ist auch nie die Frage gewesen. Sondern um was geht's hier? Er sagt, ebenfalls, wenn die Männer mit einer falschen Herzenshaltung beten, bringt das nichts. So ist genau bei den Frauen, wenn sie sich mit einer falschen Herzenshaltung schmücken, bringt es auch nichts. Das heißt, in dem Fall, wenn sie in den Gottesdienst gehen und sagen, wie ich will, dass sie mich echt toll finden. Wenn ich jetzt komme, sollen sie denken, boah, wo hat sie das neue Kleid denn her? Bei welcher Friseurin war sie denn jetzt? Mensch, muss sie aber Geld haben, wenn ich und ihr Halskette anschaue. Damals haben die reichen Frauen ihre Türme gebaut auf dem Kopf. Die haben die Haare so hoch, wirklich, das sind so Türme, und haben, je reicher sie waren, umso mehr Perlen wurden eingeflochten. Und könnt ihr euch vorstellen, in der Gemeinde, wenn du da sitzt, sehr wenige Frauen konnten sich auf die Predigt konzentrieren, weil sie gezählt haben. Wie reich ist die denn? 1, 2, 3, 5, 20 Perlen. Und die, 19, ja, die nur 3. Ja, die nicht so reich. Ja, die haben lange zählen müssen. Und das heißt, ihre Motivation, sich zu schmücken, war nicht schön und ordentlich auszusehen, sondern es ging um Präsentieren. Sie haben sich präsentiert. Hallo, willkommen in unserer Welt. Es ist abartig, wie Leute sich mittlerweile anziehen. Und ich sage euch aus einem Grund, nicht weil es schön ist, sondern weil sie wahrgenommen werden wollen. Sonst fallen sie nicht auf. Wenn sie sich nicht vollklatschen mit was weiß ich, sie fallen einfach nicht auf. Und die Leute, die auffallen wollen, die ziehen so an, dass man nicht weggucken kann und Augenkrebs kriegt. Du kannst nicht weggucken, du bist so schockiert. Das ist ein einfach auffallen wollen. Und darum geht's. Eine Herzenshaltung, hier geht es nicht um äußerliche Dinge, verstehen wir. Erstens, Herzenshaltung der Männer beginnt. Zweitens, Herzenshaltung der Frauen beginnt. Warum tun wir, was wir tun? Wie tun wir, was wir tun? Ob beim Beten oder uns anziehen. Also wenn du morgens zum Gottesdienst überlegst, was du anziehst und dann denkst, wenn ich das anziehe, dann wird der eine das denken und der andere das denken, dann stimmt etwas mit deinem Herzen nicht. Oder, versteht ihr, was ich meine? So, und da geht es gar nicht um die Länge des Rockes oder sonst irgendetwas. Und glaub mir, ich habe gerne eine schön geschmückte Frau. Aber weit eine, die das nicht für irgendjemand tut, um sich zu verkaufen, zu präsentieren, da strahlt die innere Schönheit doch weit, weit, weit schöner. Und glaub mir, das merkt man. Das merkt man. Okay, lassen wir das Thema der Kosmetik. So, Vers 11, jetzt geht's ins Angemachte. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Ja, Vers 11 und 12. Sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Erstmal bis dahin. Und jetzt geht's los. Dieser Text ist absolut nicht gesellschaftsrelevant, asozial, menschenfeindlich, frauenfeindlich, geht ja gar nicht. Und deswegen hassen viele Frauen Paulus, weil er das geschrieben hat. Und wisst ihr, was sie sagen? Er sagt, ich will. Das ist nicht, was Gott will. Das ist, was Paulus will. Okay? Das ist die Argumentation. Und das zeigt anscheinend, wie steht man zu diesem Buch. Gell? Wer hat aber Paulus inspiriert? Dann Paulus sagt, aber ich sage euch, ich bin im Geist. So, an anderen Punkten schreibt er das auch. Und dann sagen sie, das ist Paulus seine Meinung. Die andere Meinung sagt, ja klar, das ist schon Gottes Wort, aber es war in eine andere Zeit Kultur hineingeschrieben. Das gilt uns heute nicht. Das war in damaligen Zeit. Und die sagen, der Maßstab dafür ist die Kultur. Wir leben in einer anderen Kultur. Wir können das nicht 1:1 übertragen. Also Freunde, gilt uns heute nicht mehr. Das ist der andere Weg. Also grundsätzlich, versteht ihr, wir müssen grundsätzlich sagen, wie stehen wir zum Wort Gottes? Wie verstehen wir das Wort Gottes? Und jetzt sage ich euch, wie Paulus argumentiert. Weder von der Kultur, noch seine eigene Meinung. Ich sage euch, wie er argumentiert. Im gleichen Kapitel, Vers 13. Denn, jetzt kommt eine Begründung. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach die Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Bis dahin erstmal mal. So, was ist eine Argumentation? Schöpfungsordnung und nicht Kulturordnung. Er argumentiert von der Schöpfung her. Wie kommt er darauf? Was meint er damit? Was? Darf ich euch das kurz zeigen? 1. Mose. Darf ich heute die 45 Minuten machen?
Ja.
Okay. Weil sonst müsste ich jetzt aufhören. 1. Mose, ganz kurz. Für all die, in denen sich schon die Rebellion Isabels regt. Ihr habt Geduld und geht mit mir einen Weg. Okay? Geht ein bisschen. Gott schuf Menschen und schuf ihn als Mann und Frau. Und sagte, mach dir alles untertan und herrsche. Richtig? So, Gott schuf Menschen als Mann und Frau. Kapitel 1, könnt ihr das lesen? Dann ab Vers 26, der Bericht, dass Gott... jetzt bekommen wir 1. Mose Kapitel 1. Einfach erstmal einen groben Überblick. Und dann kommt Kapitel 2. Und in Kapitel 2 bekommen wir eine Präzisierung, wie Gott den Menschen als Mann und Frau schuf. Im Gegensatz der liberalen Theologie, die das als einen zweiten Schöpfungsbericht sieht und als einen Widerspruch zu dem ersten, sage ich, das ist eine Präzisierung. Jetzt sagt Gott, wisst ihr, wie ich Mann und Frau gemacht habe? Okay, jetzt geht's bei euch los, gell? Salber. Okay, jetzt schaut mal, wie hat er das gemacht? Es beginnt Kapitel 2, Vers 7, die Präzisierung. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Okay? Nichts Neues für euch, ich weiß es. Aber hier heißt es, der Mensch wurde aus der Erde gemacht, richtig? Was wissen wir jetzt hier nicht? Welcher Mensch? Mann oder Frau? Wurden beide daraus gemacht? Ich sage so, bis dahin, nehmen wir mal an, wir haben die Bibel noch nie gelesen. Wüssten wir es nicht, weil da heißt Gott schuf sie als Menschen, als Mann und Frau. Jetzt lesen wir, aus der Erde wurde Mann und Frau geschaffen, richtig? Nein, nur der Mensch. Und wir würden dann meinen, ja, Mann und Frau sind aus der Erde. Ich verrate euch Frauen, ihr seid nicht aus dem Dreck gemacht. Aus einem anderen Dreck. Ihr seid nicht aus der Erde. Ist es euch bewusst, dass ihr Frauen nicht aus der Erde gemacht wurdet? Eigentlich der Hammer. Oh, ich merke schon, was in euch für Rückschlussfolgerungen kommen. Jetzt sagt uns die Bibel erstmal, der Mensch wurde gemacht. Und jetzt, wer ist dieser Mensch, der da von der Erde gemacht worden ist und in die Nase den Lebensodem? Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, immer noch die Rede vom Menschen, und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Da waren wir im AT schon richtig. Ihr erinnert euch, bebauen und bewahren heißt dienen und das beschützen, was er ihm gegeben hat. Das gibt Gott dem Menschen als Auftrag. So, das ist sein Auftrag. Schaut mal, Gott bringt den Menschen zu sich selbst, seine Berufung, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Sein Auftrag, Gott zu dienen, das ist mit dem Begriff bebauen gemeint, dass der gleiche hebräische Begriff wird im dritten Buch Mose für alle priesterliche Dienste verwendet. Das ist das Bebauen, das Reich Gottes bauen, wenn ich das jetzt so erweitere. Dann sagt Gott das Menschen, wie tust du das? Nicht indem du was Neues machst, sondern indem du das bewahrst, was ich dir gebe. Das ist dein Auftrag. Dann kommt das Erste, was der Mensch bewahren soll, ist was? Ein Gebot. Mensch, von allen Bäumen darfst du essen, aber nur von einem Baum darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, der davon ist, wirst du sterben. Das ist das erste Gebot, dass der Mensch als der Hohepriester vor Gott, das war sein Dienst. Er musste das bewahren. Nicht von dem Baum essen, stattdessen all das andere genießen. Okay? Jetzt kommt's. Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wer war der Mensch? Adam, wer war nicht dabei? Eva. Eva wurde nicht aus dem Erdboden gemacht. Eva war nicht dabei, als Gott den Menschen diese Berufung gab. Eva war nicht dabei, als Gott das Gebot gab. Eva war nicht dabei, als Gott ihm den Auftrag gab. Eva war nicht dabei. Aber Gott hat gesagt, Adam, du bist schwach. Mann, Du brauchst was? Ein Azubi. Du brauchst so jemanden, damit du voll genießen kannst deinen Job, damit du dich nicht mit dem Dreck beschäftigen musst. Du brauchst jemanden, der hinter dir aufräumt, der für dich kocht, bügelt, Getränke holt, damit du dich ums Wesentliche kümmern kannst. Von wegen. Du brauchst Hilfe. Das heißt, du kriegst allein nicht hin. Du brauchst jemanden, der dir helfen soll. Dass du das wahrnimmst, wozu ich dich berufen habe. Wer bekam den Auftrag, das zu bewahren? Der Adam. Eva war nicht dabei, richtig? Wichtig. Richtig und wichtig. Dann passiert der ganze Prozess und Adam findet in keinem Tier eine gute Hilfe, weil sie nicht so ist wie er, also weil sie nicht so sind wie er. Und dann macht Gott aus Adam, er nimmt aus Adam, das heißt, die Frau ist von wem? Vom Mann. Ich kann mir vorstellen, dass 90% aller Feministen hier abschalten würden und sagen, ich will nicht vom Mann sein. Von Mann. Das ist, was der Paulus gesagt hat, die Timotheus. Erstens, Frauen, ihr müsst eins wissen, ihr seid vom Mann. Nicht der Mann ist von der Frau. Der Mann war zuerst. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Sag, wem hat Gott den Auftrag gegeben, zu bewahren? Dem Mann. Wer sollte dem Mann helfen, das zu tun? Die Frau. So passiert's. Alles klar, am Anfang sind sie glücklich. Solange das alles geklärt ist und ja, wunderbar. Solange beide ihre Rollen annehmen, wie Gott sie gemacht hat, können Mann und Frau sich anschauen und sogar nackig dabei sein. Was das bedeutet, ist folgendes: Es gibt keine Schuld zwischen ihnen. Gibt keine Sünde zwischen ihnen. Es gibt nichts, was sie trennt. Und sie können offen voreinander dastehen, ohne sich zu schämen. Das ist das Bild. Sie können einander in die Augen und auch sogar woanders hinschauen, ohne peinlich zu werden. Warum? Weil nichts zwischen ihnen steht. Und wisst ihr, wann das passiert? Wenn beide die Rolle annehmen, so wie Gott sie gemacht hat. Wenn wir das annehmen, was Gott gemacht hat, können wir vor Gott stehen und ihm in seine Augen gucken. Wenn wir annehmen können, dass Gott mich in Christus Jesus reingemacht hat, dann kann ich ihm in die Augen schauen. Wenn ich das nicht annehme, dann gucke ich nach unten, weil ich mich als Sünder empfinde. Ich muss das annehmen. Gottes Ratschluss bedeutet annehmen. Das bedeutet auch gegenüber Gott im Einklang sein. Aber auch gegenüber einander. Und sie waren beide nackt und die Menschen und schämten sich nicht. Und wann kommt die Scham? Wann können Sie sich nicht mehr anschauen? An dem Moment, oh Mann, da tue ich mich aber ein bisschen anders aus als ich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh, peinlich. Wie kommt es dazu, dass Sie auf einmal, obwohl Sie sich nicht schämen, jetzt auf einmal schämen? Warum ist es auf einmal Nacktheit eine Scham? Weil etwas dazu kam. Schuld. Und wie ist diese Schuld passiert? Kapitel 3. Ich fasse es zusammen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Wir kennen die Schlange, gell? Warum? Weil wir sind in der Offenbarung und wir haben gelernt, die alte Schlange ist der Teufel, der Satan, richtig? Wer macht die Gemeinde kaputt? Satan. Auf wen ist die Eva ein Bild? Auf die Gemeinde. Auf wen ist Adam ein Bild? Auf Christus. Zu wem geht jetzt der Satan? Zu Eva, zu der Gemeinde. Und wisst ihr, was er macht? Er beginnt zuerst und sagt nicht, das stimmt erstmal gar nicht und so und voll blöd. Er ganz raffiniert, verführerisch, verführen, er lehrt. Und was sagt er? Er sagt, er geht zu Eva. Warum geht er zu Eva? Freunde, ganz ehrlich, nicht, weil sie anfälliger ist für Sünde. Manche Theologen sagen das, die Frauen sind anfälliger. So ein Blödsinn. Weil sie emotionaler sind, weil sie gefährdeter sind. Nein, hauptsächlich aus einem Grund, weil sie eine Frau ist. Weißt du warum? Weil sie nicht Mann ist. Und warum geht er zu der Frau? Was ist sein Argument? Eva, du kannst selber sein wie Gott. Brauchst du jemanden, der über dich bestimmt? Brauchst du jemanden, der dir sagt, was du tun sollst? Brauchst du einen Adam? Brauchst du Gott? Nee. Guck mal den Baum an. Was siehst du? Oh, schön. Gell, hast du selbst erkannt? Adam hat es nicht gesagt. Nee, stimmt. Oh, ich kann ja selber erkennen, dass es schön ist. Gell, du brauchst Adam doch gar nicht. Du brauchst doch Gott gar nicht. Warum geht es zu der Frau? Weil er weiß, wie er die Menschheit zum Fall bringt, die erste Emanzipationsbewegung startet. Und wie macht es der Satan? Wie bringt er die ganze Welt in Schuld und Sünde? Er packt die Frau bei ihrem Stolz, bei ihrem Selbstwert, bei ihrer Selbstbestimmung. Und zwar, er geht zu ihr und lehrt sie und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, Eva, weißt du was? Adam hat, ich glaube, was falsch verstanden. Andersrum. Oder dann sagt er, von allen, ihr Gehe dürft dann nicht essen. Hat Gott gesagt? Nee, Gott hat gesagt, wir dürfen nicht essen, auch nicht berühren. Hat Gott nie gesagt, gell? Aber Eva, auf einmal kam die Idee, Fingern zu leeren. Man darf auch nicht berühren, bestimmt. Wenn man nicht essen darf, darf man auch nicht berühren. Wenn man nicht berühren darf, darf man nicht anschauen, darf man nicht in die Nähe kommen. Wir dürfen gar nichts. Gell? Voll böse von Gott, volle Kanne. Stimmt, du hast recht, Satan, er ist auf die Idee gekommen. Eigentlich ist es voll böse. Vorher dachte ich, es ist gar nicht so schlimm, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir ein, das geht ja gar nicht eigentlich. Du hast recht. Gell? Und warum? Woher wusste die Eva das mit dem Baum? Woher? War sie dabei? Woher wusste sie das? Vom Adam. Das ist die Logik. Adam war zuerst. Er bekam das Gebot. Gott hat den Adam genommen und sagt: Adam, du hast die Aufgabe des Tradierens, des Lehrens. Und er lehrte die Frau. Ob der Adam da schon einen Fehler gemacht hat und gesagt, sie dürfen nicht berühren, kann auch sein. Oder ob die Eva selbst das eingefügt hat. Zumindest wissen sie, dass sie es gesagt hat. Aber der Punkt ist: Adam hat den Auftrag des Lehrens bekommen, nicht die Eva. Das ist die Argumentation Paulus. Nicht kulturell, schöpfungsbedingt. Nicht, weil die Eva schlechter, weniger wert war. Nein. Sie sollte ihm helfen, das zu tun. Und nicht sollte das selbst tun. Und der Teufel greift, guck mal, der Sündfall, wo beginnt es? Genau da. Und darum ist das auch die Isabel, eine Frau, die da, von der die Rede ist. Und jetzt passiert Folgendes. Lest mal mit mir, und das ist ganz, ganz wichtig. Lest mal mit mir Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrens war und Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab es ihrem bei ihr und er aß, dass er es aß. Die Emanzipationsbewegung, die feministische Theologie, es gibt eine feministische Theologie, die sagt, die Mündigkeit und die Aufklärung kam erst mit der Frau. Der Sündenfall ist positiv. Der Sündenfall hat die Frau endlich mündig gemacht. Sie wurde aufgeklärt. Das ist feministische Theologie. Abgesehen davon, dass sie sagen, dass Gott auch weiblich ist. Mal dahingestellt. Aber das ist die Logik. Erst durch die Eva kam der Mensch in die Erkenntnis. Sie begann zu verstehen, zu erkennen, was gut und böse ist. Sie ist mündig geworden. Sie braucht keinen Mann mehr. Die braucht keinen Gott mehr. Sie ist selbstwürdig. Das ist feministische Theologie. Aber wichtig ist Folgendes: Die Frau sieht es, dass er begehrenswert und gut zur Nahrung war. Waren die anderen Bäume nicht begehrenswert und gut zur Nahrung? Waren sie auch. Das heißt, es ist eine falsche Wahrnehmung. Von wem gelehrt? Von den Tiefen Satans. Er hat sie auf die Idee gebracht. Zweitens: Und sie nimmt es und gibt es wem? Ja, wem sonst? Ihren Mann wird betont. Ihren Mann. Und er? Und er aß. Warum? Weil die Frau es gesagt hat. Doch, doch. Er war bei ihr. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Er war bei ihr. Er stand daneben, als das passiert ist. Und was hat er nicht gesagt? Nichts. Gar nichts gesagt. Er hat da nicht gesagt, ey Frau, stopp. Der Herr hat mir etwas gesagt. Stopp. Ich habe einen Auftrag. Stopp. Wir dürfen es nicht tun. Hör auf. Oh ja. Sonst Liebesentzug. Natürlich. Wo liegt das Problem? Der Teufel weiß ganz genau, wo er den Menschen kriegt. Er weiß, wie er die Frau kriegt, bei ihrem Selbstwert. Und er weiß, wo er den Mann kriegt. Faulheit. Der Mann will die Verantwortung nicht wahrnehmen, die Gott ihm gegeben hat. Und ich sage euch, dass 50% von allem Lehrdilemma aller Gemeinden liegt darin, dass die Männer nicht das tun, was sie tun sollten. Und sie bringen Frauen in solche schwierigen Situationen, dass sie Verantwortung übernehmen, obwohl sie es nicht wollen, aber sie müssen, weil die Männer es nicht tun. Und sie bringen sie in ein Dilemma. Nicht, weil sie es nicht können. Sie können wahrscheinlich es besser. Meine Frau sagt immer wieder, bei manchen Situationen, da wäre jetzt besser, wenn eine Frau mal dabei gewesen wäre. Nach so ein paar Sitzungen von uns. Nicht, dass sie die Sitzung weiß, was wir reden, sondern das Ergebnis danach. Das meine ich. Versteht mich da nicht falsch. Ich erzähle jetzt nicht, was wir da, sondern das, die Ergebnisse, wenn ich sage, wir haben das und das beschlossen, sagt sie. Wenn eine Frau, die hätte das und das noch mitbedacht, was sie nicht mitbedacht hätte. Ja, bedacht hat. Nochmal, versteht mich nicht falsch. Das bedeutet nicht, Männer haben voll drauf. Und Gott sagt, weil Männer so drauf haben, nun die können lehren, nun die können das machen. Nein! Aber die Frauen sollen helfen, dass die Männer das machen können. Dass sie das sogar gut machen können. Weil sie sonst das nicht gut machen können. Der Teufel greift, packt die Männer und bringt sie dazu, ihre Verantwortung nicht wahrzunehmen. Und er packt die Frauen da, in denen er sagt, hey, du sollst die Verantwortung wahrnehmen. Du bist genauso viel wert. Du kannst es genauso viel. Wieso sollst du dich von jemandem etwas anders sagen lassen? Das Ergebnis ist folgendes. Gericht, oder? Das Ergebnis ist Gericht. Das Ergebnis ist was? Ich lese euch nur vor, Vers 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Jetzt kriegen sie die Augen aufgetan. Sie haben gesagt, wenn wir das tun, wenn wir von dem Baum essen, kriegen wir eine Erkenntnis. Welche Erkenntnis haben sie gehofft? Sie sind Gott. Welche Erkenntnis bekamen sie? Sie sind nackt. So. Sie dachten, mit dieser Erkenntnis steigen sie in den Olymp. Jetzt bekamen sie Erkenntnis, sie steigen ab in die Hölle. Und da wurden beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Sie können sich nicht mehr einander anschauen. Und wisst ihr warum? Schuld dazwischen steht. Die Frau und der Mann, beide haben ihre Rolle, die Gott ihnen gegeben hat, nicht angenommen. Das hat die Beziehung zerstört. Die konnten sich einander nicht mehr annehmen, nicht mehr anschauen. Mussten ihre Schuld bedecken. Beide mussten Schuld bedecken. Beide. Vor Gott kann man es nicht, voneinander konnten sie es vielleicht bedecken. Aber vor Gott nicht. Gott kommt, Adam und Eva fliehen. Und Gott sagt, warum flieht ihr? Dann sagen die, wir sind nackt. Ich sage, wieso, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Hier kommt ihr auf die Idee. Und dann geht's los. Und Gott, dann, zu wem redet Gott als erstes? Zu Adam. Aber wer fiel zuerst? Eva. Deswegen sagt Paulus, denn Adam ist nicht gefallen zuerst, sondern die Eva wurde verführt. Wer fiel zuerst? Eva. Aber warum wird Adam zuerst zur Rechenschaft gezogen? Seine Verantwortung, er hat sie nicht wahrgenommen. Er muss die Verantwortung wahrnehmen. Und jetzt, was macht Adam? Er sagt, Gott, tut mir leid, ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen, habe meine Frau nicht gut gelehrt und habe sie auch nicht eingegriffen. Geht auf meine Kappe. Sieh was? Ist ja klar, Gott. Gestern ging ich schlafen, weil ich allein, wachte ich auf, da hatte ich eine Frau. Wer hat sie mir gegeben? Du? Du hast doch gesagt, sie soll mir eine Hilfe sein. Hallo? Sie sollte mir doch helfen. Und? Schlamassel. Die Ehe hat nicht lang gehalten. Die hat geholfen. Das ist das Dilemma. Gott sagt, okay, dann gehen wir zu Eva. Eva, was ist los? Die Schlange. Die böse, böse Schlange war es. Dann geht Gott zur Schlange und sagt, nicht, was ist los? Und das ist der Punkt. Dann heißt das, war's mit dir. Ab diesem Moment war's mit dir, Schlange. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich töten. Und zwar durch den Nachkommen einer Frau wirst du sterben. Und dann geht er wieder zurück. Nachdem dann sagt er zur Schlange, das war's. Dann geht er zu Eva und sagt, Eva, weißt du, was du getan hast? Du hast die Beziehung zwischen Mann und Frau zerstört. Ab diesem Moment wird diese Beziehung zwischen Mann und Frau permanent unter einer Spannung sein. Die Frau wird versuchen, den Mann zu dominieren, und der Mann wird permanent versuchen, die Frau zu dominieren. Das ist seitdem die Ehe. Und wenn wir das Evangelium nicht hätten, dann hätten wir keine Chance. Weil wir sonst keine Vergebung hätten für diese Schuld. Dann müssten wir permanent unsere eigenen schönen Kleidchen machen. Wir würden immer Bockmist bauen und dann müssten wir aus eigener Kraft unsere Scham bedecken. Das ist ein mühsames Geschäft. Aber das Evangelium in Jesus Christus bedeckt. Darum musste dann später ein Tier sterben. Und dann wird das Fell genommen und neues Kleid gegeben. Adam und Eva kriegen es. Und dann beginnt Adam die Eva in einem neuen Licht zu sehen nebenbei. Aber erstmal noch. Jetzt ist so. Dann sagt Gott so, also Frau, das. Ich gehe nur überblicksmäßig. Das erkläre ich alles spezifisch später oder im Video. Dann heißt folgendes, 17. Und zu Adam sprach, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Versteht ihr? Wo lag das Problem? Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Das heißt nicht, glaubt mir, das heißt nicht, hört nie auf die Stimme eurer Frau. Die Frau hat das Lehramt übernommen und hat jetzt aufgrund der Verführung durch den Teufel, ist sie einer falschen Lehre aufgesessen, die uns dazu gebracht hat, die sie dazu gebracht hat, gegen Gott zu rebellieren, die Schöpfungsordnung Gottes aufzuheben. Und dann gesagt, weil du das gehört hast, du hattest mein Wort und du hast jetzt das Wort der Eva gehabt. Versteht ihr, Adam hat es von Gott bekommen. Hier beginnt das ganze Schlamassel. Und das ist die Argumentation von Paulus. 1. Timotheus 2. Er sagt, ich glaube, eine Frau nicht zu lehren, bedeutet nicht, sie soll schweigen. Das heißt nicht, wenn Frauen kommen in den Raum, dann dürftet ihr nie beten, richtig? Dürft ihr nie was sagen, kein Zeugnis geben. Darum geht es nicht. Keine Kinderstunden halten, keine Hauskreise, keine Frauenkreise. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Es gibt noch mehr. Aber die Schrift beginnt und sagt, wer hat die Lehrverantwortung? Adam. In der Schöpfungsordnung ist es verankert. Das ist der Punkt. Versteht ihr? Nicht kulturbedingt. Und nicht in die Meinung von Paulus. Sondern es ist in der Schöpfung verankert. Wertet das den Adam auf? Definitiv nicht. Es zeigt sein Versagen. Das heißt, nochmal, ich sage euch, das liegt nicht in dem Wert, liegt nicht in der Fähigkeit, liegt allein in dem Berufenden. Und wenn Gott beruft und mich beruft und den anderen nicht, dann geht es nicht, dass ich sage, ja klar, mich ist ja klar, der ist den nicht. Ist ja logisch. Das ist ja nicht der Punkt. Wisst ihr, was ich denke? Warum ich und warum er nicht? Denn ich würde mir die Berufung nicht geben. So viel, wie ich von mir kenne. Es ist absolute Gnade. Dazu mehr in der nächsten Einheit. Wir werden den Weg weitergehen. Und wir werden uns anschauen, was es mit Isabel zu tun und warum diese Prophetin sich selbst eine Prophetin nennt. Warum sie sich selbst das tut. Ja, gucken wir uns das Ganze an. Ja, das ist noch nicht fertig. Ja, ist noch nicht fertig. Ja, genau. Also für all die, die noch keine Kinder haben, seid noch nicht gerettet. Nein. Glaubt mir. Nein. Ich entschuldige mich für das Überziehen, aber... Ich will euch unter den Segen Gottes entlassen. Und ich bitte, Herr Jesus Christus, dass du das dein Wort, Herr, dein Wort nimmst und in unseren Herzen das damit machst, was dein Wille ist, Herr. Und uns da ausrichtest und festigst, dass wir ein gesundes und gutes, ein grundlegendes Verständnis davon haben, was dein Wort sagt und was deine Ordnung ist. Denn darin ist Segen. Und du siehst durch deine Augen, Herr, siehst du unser Herz, du siehst unsere Gemeinden und du siehst, was die Motivation von dem ist, warum wir beten, wie wir beten, warum wir uns anziehen, wie wir anziehen, warum wir reden, wie wir reden, warum wir leiten wollen, warum all das, du siehst das. Und ich danke dir, dass du deine Gemeinde heiligst und reinigst, damit wir eine schöne Braut mit einem neuen Namen dir gegeben werden können. Ich preise dich darüber. Amen.